ARD.
Roman, vielleicht haben Sie schon mal gehört, Lotte in Weimar. Und Handlungsschwerpunkt dieses Romans ist dieses Hotel Elefant. Denn die Jugendliebe Goethes.
Weltkulturerbe Weimar, Wallfahrtsort für Bildungsbürger.
Dieses Haus existiert seit dem 17. Jahrhundert. Ja, und ist für uns das Vorzeigeobjekt schlechthin. A, weil es so zentral gelegen ist. Und B, weil wir wissen, wer da alles schon mal logierte.
Das Hotel am Markt ist berühmt.
Es sieht von außen wahrscheinlich nicht so aus, dass es ein 5-Sterne-Hotel ist. Und die Tradition sieht man ihm auch nicht unbedingt an.
Die Fassade endet. Abrupt. An einer Leerstelle. Dahinter beginnt eine Wand. Langgestreckter Überrest eines Gebäudes, einer Ruine mit vermauerten Fensterleibungen und alten Natursteinfundamenten. Das Oval eines Torbogens, Eingang ins Nichts. Darüber, am Scheitelpunkt, ein Schlussstein mit plastischem Relief, geschwungene Initialen und ein Posthorn. Deutlich lesbar auch die in Stein gehauenen Lettern einer Jahreszahl. 1759.
Wand an Wand zum Elefant. Weimars verschwundenes Hotel zum Erbprinz. Feature von Jörg Wunderlich.
Man merkte, dass da etwas gestanden hat, was bedeutsam war. Und später, als es ganz abgerissen wurde, fehlte historische Baumasse.
Das war alles so groß und herrschaftlich und hell. Diese Empfangshalle mit roten Sesseln und alles so vornehm.
Vor der Nazizeit galt der Erbpreis als Nummer 1 in Weimar, noch vor dem Elefanten.
Eine unglaubliche Atmosphäre herrschte da, selbst in diesem morbiden Zustand.
Mich erschreckte, dass das so völlig fremd genutzt wurde und habe das möglichst schnell wieder vergessen wollen.
Ich habe schon Leute gefragt, warst du mal in Weimar? Ja. Warst du am Markt? Ja. Elefanten? Ja. Und dann nehmen die Mauer, das nehmen die Leute gar nicht wahr. Das ist ganz verrückt.
Auf einem Bein Erlaubnis fleht, ein Kranich lahm, zugleich Poet, sein Häuptlein, dem der Witz geronnen, an eurer Durchlaucht aufzusonnen.
Im April 1776 kommt der Dichter Lenz nach Weimar, wo sein Freund Goethe seit kurzem weilt und beste Aussicht auf eine Anstellung am Hof hat. Lenz nimmt Quartier am Markt, wo der Postmeister Johann Michael Braun eine Wirtschaft betreibt mit dem Namen zum Erbprinz. Der Poet ist mittellos, nicht mal die Kutsche kann er zahlen, geschweige denn Kost und Logis. Doch sein galantes Grußgedicht und Goethes Einfluss öffnen ihm die Türen.
Wieland, Goethe und ich leben in einer seligen Gemeinschaft. Nachmittags treffen wir uns oben beim Herzog, der mit einer auserlesenen Gesellschaft guter Leute an seinem Hofe, die alle eine besondere Kleidung tragen und die er Weltgeister nennt, seine meisten und angenehmen Abende zubringt. Goethe ist unser Hauptmann.
Einen Frühling lang bleibt Lenz am Markt wohnen. Großzügig übernimmt der Herzog alle Rechnungen, die der Wirt für Zehrung und Logis Herrn Lenzens ausstellt. Einmal im Mai ist ein Essen für zwei Personen darunter. Eines davon für Herrn Dr. Goethe. Doch die Dichterfreundschaft zerbricht. Der Regent macht Goethe zum besoldeten Rat, zuständig für Militär, Bergbau, Finanzen. Lenz dagegen zieht sich enttäuscht zurück. Nur einen Koffer und eine Nachricht an Goethe lässt er im Erbprinz zurück.
Nö, also habe ich keine Ahnung.
Kann sein, dass ich das schon mal gelesen habe, ja. Aber wie das hieß, weiß ich nicht.
Nein, ich dachte, es gehört zum Elefanten dazu und ich weiß die Geschichte vom Elefanten, aber die Wand jetzt selber nicht.
Wer Einheimische zu der Brache befragt, bekommt oft ein Achselzucken. Kaum jemand erinnert sich daran, dass sich hier ein repräsentatives Hotel befand. Informationen zum Grundstück mit der Hausnummer 16 sind in der Literatur zu finden.
Es ist natürlich eine große Lücke im Stadtbild. Das merkt jeder, der Sensibilität hat für städtische Räume und Plätze. Da fehlt etwas.
Der Architekt Olaf Weber war Professor für Ästhetik an der Bauhaus-Universität und Initiator eines Architekturwettbewerbes für diesen Ort.
Beide Hotels waren ja sehr berühmt in Weimar. Es waren ja die besten Hotels am Ort. Das Elefantenhotel ist nun verunstaltet worden dadurch, dass es Hitlers Lieblingshotel geworden war. Es war praktisch ein Neubau im Stil der Nazizeit. Und der Erbprinz, das zweite wunderbare Hotel, ist verdorben worden, weil es dem allgemeinen Verfall preisgegeben war. Beide Hotels haben schlimme Schicksale hinter sich.
Um das Jahr 1803 kauft der Wirt des Erbprinz das Nachbarhaus hinzu. Beide Bauten verbindet er durch eine einheitliche Fassade, im zeitgemäßen Stil des Klassizismus. Aus dem Gasthof wird ein Hotel, das auch anspruchsvolle Gäste beherbergen kann. Goethe bringt seine Besucher dort unter, etwa den Architekten Schinkel oder die Gebrüder Humboldt. Der Teufelsgeiger Paganini gibt ein vielbeachtetes Gastspiel in Weimar und logiert im Erbprinz. Karl Maria von Weber kuriert sich bei einer Konzertreise im Hotelbett von einer Krankheit. Und im Juli 1807 steigt hier zum ersten Mal ein Staatsoberhaupt ab. Napoleon Bonaparte macht von Ostpreußen kommend Station. Nach Goethes Tod 1832 wird es stiller um Geist und Kultur am Fürstenhof, doch der Name Weimar ist zu einem Symbol geworden. Der Mythos vom Athen an der Ilm hing ihr nun an, doch Goethes Nachlass bleibt verschlossen. Am Hof hält man Ausschau nach einem neuen, überragenden künstlerischen Stern. Im Jahr 1842 ergeht ein Dekret mit dem Beschluss,
den Virtuosen Dr. Franz Liszt in Anerkennung seiner uns zu besonderem Wohlgefallen gereichenden Kunstleistungen zu unserem Kapellmeister zu ernennen.
Der neue Hofmusikus ist ein weithin gefeiertes Klaviergenie, Komponist und Freigeist. Als Goethe-Verehrer träumte er von einer neuen Kulturblüte an der Ilm, einem neuen Weimar.
Jetzt ist es mir lieb, zuerst an Weimar zu denken, meinen Fixstern, dessen wohltuende Strahlen meinen weiten Weg erleuchten, an Weimar, das Vaterland des Ideals, dessen Bürgerrecht ich dereinst zu erringen anstrebe.
Im Revolutionsjahr 1848 lässt sich Franz Liszt fest in der Stadt nieder. Sein Domizil für ein ganzes Jahr wird das Hotel Erbprinz, wo er zum Markt hin ein Zimmer belegt. In einem weiteren Raum im Erdgeschoss komponiert und arbeitet der Hofkapellmeister, hält einen offenen Salon und empfängt Gäste. Hoffmann von Fallersleben kommt und Hans Christian Andersen. Mitunter geht es hoch her, denn Franz Liszt ist umschwärmt und begehrt.
Bester, vortrefflichster Gottlieb, Herr Kammermusikus Stör ist so freundlich, mir Nachrichten von Ihrem Befinden zu geben. Er sagt mir, Sie erwarten meine Rückkehr. Nun, so möge es denn bald auch sein, und am 3. Januar werde ich wieder meinen berühmten Erbprinzen als alter Hausfreund vorfinden. Sollte sich bis dahin eine Dame melden, welche in dem bonapartischen Gartenzimmer nächtigte, so ersuche ich Sie aus polizeilichen Gründen, die ich Ihnen näher erläutern könnte, ihr den Aufenthalt in Ihrem Hause nicht zu gestatten und keinesfalls auf meine ehemalige Gefälligkeit für die Bezahlung Ihrer Rechnungen zu reflektieren.
Um seinen Kunstanspruch eines neuen Weimar durchzusetzen, wagt sich Liszt an ein ehrgeiziges Projekt. Die Aufführung einer wirklich modernen Oper, komponiert von seinem Dresdner Kollegen, dem Hofkapellmeister Richard Wagner.
Kein Theater der Welt hat es noch zu unternehmen für gut befunden, meine seit 4 Jahren erschienene Oper Tannhäuser zur Aufführung zu bringen. Sie mussten aus aller Welt Enden erst am Sitz eines kleinen Hoftheaters sich ansiedeln, um sogleich zum Werke zu greifen. Will's Gott, so sehe ich Sie nun bald einmal wieder, mein lieber, werter, hochverdienter Freund.
Das Wiedersehen kommt bald, aber unter völlig anderen Umständen. An einem Maiabend erwartet Wagner im Hotel Erbprinz ungeduldig den Freund. Die Revolution in Dresden wurde blutig niedergeschlagen. Wagner wird als Rädelsführer gesucht. Ihm droht die Todesstrafe. Liszt eilt herbei, besorgt Geld und eine falsche Identität und verhilft zur erfolgreichen Flucht nach Zürich. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blüht das Musik- und Theaterleben in Weimar weiter auf. Erfolgreich initiiert durch Franz Liszt. Das Hoftheater wird zu einer der wichtigsten deutschen Bühnen. Und im Hotel Erbprinz übernachten seine Dichter, Dramatiker und Komponisten. Friedrich Hebbel wohnt dort und Anton Rubinstein, Camille Saint-Saëns und Johannes Brahms. August Strindberg und Henrik Ibsen sind 1889 im Erbprinz zu Gast, im gleichen Jahr, wo auch Richard Strauss als neuer Hofkapellmeister hier sein Quartier nimmt.
Ja, das war eigentlich das Haupttor. Hier waren rechts und links jeweils eine Birke. Und man sieht gegenüber den Durchgang. Dann war die Halle mit Parkett, auch wie in dem Gartenzimmer. Und vor allem war ein roter Kokosläufer, wie das früher so in Hotels war.
Der Künstler Karl Vetter stammt aus Weimar und verlebte seine Kindheit im Hotel Erbprinz. Sein Vater, Wolfgang Vetter, war dessen letzter privater Eigentümer und Hoteldirektor bis zum Jahr 1960.
Das war der Elefant. Ich glaube, die Mauer ist dann noch so eine niedrige Mauer zwischen den beiden Grundstücken. Ich überlege gerade, ob dieses hohe Grün, ob das die ehemalige kleine Eibenhecke ist. Könnte hinkommen. Das war wahrscheinlich auch Kalkstein, oder?
Das Areal, auf dem sich Garten und Hotel befanden, ist heute ein Parkplatz, ausschließlich reserviert für die Gäste des Hotel Elefant. Nur das Mauerstück zur Marktseite erinnert noch an ein früheres Gebäude auf dem Gelände.
Ja, hier kommen wir jetzt. Das war das zweite Tor. Das ist die Mauer. Und das sind die Eiben, tatsächlich. Die waren damals vielleicht so übermanns hoch. Und jetzt sind die, weiß ich, 6-7 Meter hoch. Das sind die noch, tatsächlich. Ja.
Zur Jahrhundertwende im Deutschen Kaiserreich zählt Weimar 30.000 Einwohner. Die Moderne zieht ein. Nicht nur am Theater. Es gibt eine Straßenbahn, Automobile und Telefon. Der Fremdenverkehr nimmt zu. Handschriften der klassisch gewordenen Dichter können im Archiv erforscht werden. Goethes Wohnhaus ist Nationalmuseum. Und auch das Sterbezimmer von Friedrich Nietzsche wird Gedenkort. Das Hotel Erbprinz braucht mehr Betten und bekommt einen Erweiterungsbau zum Garten hin und wenig später auch einen neuen Besitzer.
So. Hier ist das Original. Weimar, 1. September 1903. Beilage zum Kaufvertrag Schmidt-Vetter über das Hotel zum Erbprinzen. Und dann, ja.
Karl Vetter, der Großvater des Künstlers mit gleichem Vornamen, hat in großen europäischen Hotels gearbeitet. In Genf, Liverpool, Berlin. Nun, mit Anfang 30, ist er Anwärter auf den Direktorposten des Vierjahreszeiten in Hamburg. Doch die Chance, ein weithin bekanntes Traditionshaus als Inhaber zu leiten, lockt ihn nach Weimar.
Das war Treppenhaus im alten Gebäude, das sind Treppenläufer, Messingstäbe, Bilder.
Einige der Hotelzimmer tragen die Namen ihrer berühmten Bewohner. Vetter übernimmt dieses Konzept, entwickelt es weiter und investiert in das Haus. Die historischen Zimmer werden von ihm mit Stilmöbeln vergangener Epochen ausgestattet.
Ach doch, hier sagt er, Schillerzimmer, alles Biedermeier-Sachen. Oder Liszt-Zimmer. Empire oder Paganini-Zimmer, Nussbaum-Barockbett, Biedermeier-Spiegel, Louis
Der Hotelier verbindet Tradition und Gediegenheit mit dem modernsten Hotelkomfort seiner Zeit. Eine Haustelefonanlage ermöglicht Verbindungen in die ganze Welt. Und als erstes Hotel in Weimar überhaupt erhält es einen elektrischen Aufzug. Sogar eine Benzinzapfsäule gehört zum Inventar.
Anzeige: Hotel Erbprinz. Haus ersten Ranges am Markt. In unmittelbarer Nähe des Schlossparks und aller Sehenswürdigkeiten. 60 Zimmer und Salons, vollständig renoviert. Warmwasserheizung, elektrisches Licht in allen Zimmern. Empfangs-, Schreib- und Lesezimmer. Speisesaal mit Terrasse, 1200 Quadratmeter großer Hotelgarten.
Zentraler Akteur der Moderne in Weimar ist Harry Graf Kessler. Wohlhabender und einflussreicher Kunstförderer, Ästhet und Mäzen. Herausgeber einer Kunstzeitschrift. Rastlos reisend zwischen Paris, London, Berlin und Weimar. Als neu berufener Museumsdirektor zeigt er zeitgenössische Malerei aus dem In- und Ausland und wohnt zunächst auch im Hotel Erbprinz. Er sorgt dafür, dass auch sein Freund Henry van der Velde, der belgische Architekt und Designer, in Weimar einen Posten bekommt, als Direktor der Kunsthandwerkschule. Weitere Freunde werden eingeladen, der Maler Edvard Munch oder der Dichter Hugo von Hofmannsthal.
Über uns leuchtete das Firmament. Hugo befand sich allein auf der Bühne. Er sprach von Stücken, die er für dieses Theater schreiben wollte. Plötzlich schwieg er und blieb, wie von einem kalten Traum überfallen, unbewegt stehen. Die Identifikation mit dem Theater im Belvedere Park, die Vorstellung von Goethes Gegenwart, der Gedanke eines neuen Weimar hatten sein Wesen im Innersten ergriffen.
Graf Kessler und van der Velde, von dem diese Erinnerungen stammen, wollen gegen den wilhelminischen Zeitgeist in der Kunst vorgehen. Wieder geht es um geistig-kulturelle Erneuerung, um den Traum von einem neuen Weimar. Hotelier Karl Vetter hat Erfolg in Weimar. Der Großherzog ernennt ihn 1907 zum offiziellen Hoflieferanten. Das Gästebuch füllt sich mit Namen des Hochadels oder des diplomatischen Korps. Internationale Hotelverzeichnisse und Reiseführer erwähnen das Haus. Weil der neuere Gebäudeteil über einen großen Saal verfügt, ist das zentral gelegene Hotel auch für Veranstaltungen geeignet. Im Herbst 1911 sind alle Räume für eine Tagung ausgebucht.
Lieber Herr Professor, ich sende Ihnen heute einen Prospekt unseres Weimarer Hauptquartiers. Es scheint, dass wir dort gut aufgehoben sein werden. Wenn Sie bezüglich des Zimmers besondere Wünsche haben, so teilen Sie sie mir bitte mit.
Der Brief ist an Sigmund Freud gerichtet. Sein Absender ist der Berliner Arzt Karl Abraham, Sekretär der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.
Weimar war mir schon in der DDR immer eine ganz wichtige Stadt. Und dann habe ich eben entdeckt, dass da eben auch also die Psychoanalytiker zugegen waren 1911. Ne? Und habe aber festgestellt, dass es in Weimar keiner weiß. Und das hat mich sehr geärgert.
Andreas Peglau ist Mitglied im Forum zur Geschichte der Psychoanalyse. Er hat die Geschichte dieses Kongresses erforscht, auf dem die Protagonisten dieser umwälzenden Bewegung anzutreffen waren. Freud, der sich einen Raum mit Badezimmer erbeten hatte, reiste aus Zürich an und logierte im Zimmer Nummer 15, dem Adolf-von-Menzel-Zimmer.
2 Jahre vorher war die Vereinigung gegründet worden. 11 Jahre vorher hat Freud die Traumdeutung rausgebracht. Und dann kamen ja so Stück für Stück ein paar Leute dazu, dann C.G. Jung oder in Wien Alfred Adler. Und insofern kann man da sicherlich noch nicht von Weltgeltung sprechen, aber es war auch nicht mehr ganz unbekannt, was da Freud und andere so trieben, sodass dann auch die Weimarer Presse darauf reagiert hat.
Der Internationale Psychoanalytische Kongress tagte gestern und heute im Hotel zum Erbprinzen zu Weimar. Den Laien am bekanntesten waren wohl Professor Freud aus Wien und Dr. Magnus Hirschfeld aus Berlin. Der Inhalt der Verhandlungen betraf neben rein fachwissenschaftlichen auch brennende Tagesfragen. Zum Beispiel über das Motiv der Nacktheit in Dichtung und Sage. Sowie den mittelalterlichen Paragraph 175 des Strafgesetzbuches.
Wichtiger ist, dass auf diesem Kongress die Geisteswissenschaften in den Mittelpunkt der Psychoanalyse gerückt wurde. Also das ist das eine, aber interessant ist sicherlich auch, dass vorne in der ersten Reihe die Ehefrauen saßen, zum Beispiel Lou Andrea Salome, also die Freundin von Nietzsche früher unter anderem. Die hat dann dort eben in Weimar zum ersten Mal dann vorher kennengelernt und 2 Jahre später war sie die erste weibliche Psychoanalytikerin oder eine der ersten.
Zwischen den Referaten bei gemeinsamen Mahlzeiten, Raucherrunden und Gartenspaziergängen gibt es Gelegenheit für wissenschaftlichen Austausch und Streit. Das auch unter Psychoanalytikern kontroverse Thema Homosexualität führt zu einem ersten Bruch. Magnus Hirschfeld, der Sexualforscher, verlässt den Kongress unter Protest. Es ist nicht der einzige brodelnde Konflikt. Ein heute berühmtes Foto zeigt mehr als 50 Teilnehmer im Garten des Hotels Erbprinz versammelt, ohne Hirschfeld. Und in der Mitte hoch aufragend Sigmund Freud.
Das ist wirklich ein irres Foto. Also heute noch in einer Qualität, ja, das ist traumhaft. Eine Legende geht, dass Freud auf eine Kiste sich gestellt hat oder gestellt wurde. Aber das war noch nicht genügend, dann hätte ihn C.G. Jung wohl immer noch überragt. Und deswegen musste der sich nach, oder hat sich vielleicht freiwillig nach vorne gebeugt. Und das ist schon interessant.
Der Weimarer Kongress ist der letzte vor der Aufspaltung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung in ihre vielen späteren Richtungen. Nach dessen Erforschung setzte sich Andreas Peglau dafür ein, dass auch am Originalort des Geschehens daran erinnert wird.
Und dann habe ich angefangen, Leute zusammenzukriegen, die eine Gedenktafel stiften sollten, die mangels Hotel Erbprinz, was es ja nicht mehr gibt, ne, an der Mauer, die dort jetzt ist vor dem Parkplatz, hätte darauf hinweisen sollen, 1911 war hier die Elite der Psychoanalytiker zugange. Das Geld war zusammen, aber es wurde abgeschmettert mit der mir leider einleuchtenden Begründung, dass so viele Leute in Weimar mal irgendwann waren, ja, dass man die Stadt zupflastern könnte mit solchen Tafeln, ja. Dann sind wir irgendwann mal ausgewichen und haben dann ein großes Bild von Sigmund Freud mit Zigarre dann in der Raucherlounge des Elefanten einweihen können. 2013.
Arbeit und Soldaten. Furchtbar waren die 4 Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt.
Am 9. November 1918 ruft der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus. Am gleichen Tag zwingt ein Arbeiter- und Soldatenrat in Weimar den dortigen Herrscher, auf seinen Thron zu verzichten. Großherzog Wilhelm Ernst ist der erste deutsche Fürst, der unter dem Druck der Revolution seine Abdankung unterschreibt. Über Nacht ist Weimar keine Residenzstadt mehr. Der beständige Strom von Namenseinträgen adliger Herrscher und Gesandter im Gästebuch des Hotel Erbprinz reißt ab. Wenige Wochen später, im Januar 1919, werden 80% aller verfügbaren Hotelbetten von der Stadtverwaltung zwangsrequiriert. Weimar ist auserwählt, die neue provisorische Regierung und die verfassungsgebende Nationalversammlung zu beherbergen. 1500 Gäste müssen in den 37 Hotels der Stadt und in Privatquartieren untergebracht und verpflegt werden.
4. Februar 1919, Fahrt nach Weimar. Der Parlamentarierzug ist voll besetzt, fährt langsam wie ein Bummelzug. Am Salonwagen Stresemann getroffen, den ich auf Montagabend einlud.
Harry Graf Kessler ist kein Museumsdirektor mehr, sondern reist als Journalist und einflussreicher Beobachter aus Berlin an. Nach einem kurzen diplomatischen Einsatz als deutscher Gesandter in Polen will er sich nun einmischen in das Gründungsgeschehen der Ersten Deutschen Republik, aber wie gewohnt im Hintergrund bleiben. In seinem Tagebuch hält er die bewegten Tage von Weimar fest.
Man will 16 Minister machen. Die Sozialdemokraten sollen 8 erhalten, Demokraten und Zentrum, das sich beteiligen will, je 4. Und es geht ein furchtbares Geraufe los. Esse abends im Erbprinz mit Wolfgang Heine, der im Nebenamte anhaltischer Ministerpräsident ist. Im Hauptamte preußischer Justizminister. Ich sage ihm, dass er Reichspräsident werden müsse, aber es scheint festzustehen, dass Ebert es werden wird.
Die Weimarer Hoteliers können sich ihre Schlafgäste nicht aussuchen. Sie werden zugewiesen. Karl Vetter ist politisch aktiv. Genau wie sein Stammgast Graf Kessler ist er Mitglied der linksliberalen Demokratischen Partei. Als Gastgeber ist er aber gezwungen, die kaisertreuen Deutschnationalen zu beherbergen. In seinem Hotelrestaurant und im Veranstaltungssaal mischen sich die politischen Lager wieder. Im Gästebuch von 1919 finden sich Namen von Republikfeinden wie Wilhelm Frick, später Innenminister der NSDAP, oder Alfred Hugenberg, einem Medienmogul. Aber auch prominente Republikgründer wie Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, Paul Löbe und Gustav Stresemann, Friedrich Naumann und Walter Rathenau. Im Erbprinz trifft man sich zum Mittagessen oder abends zum Souper. Man besucht dort Vorträge, Salons und Soireen, bevor man sich zu trinkfreudigen Abschlussrunden im benachbarten Fürstenkeller einfindet. Der Publizist Theodor Wolff gehörte zum Journalistentross der Nationalversammlung. Auch er wohnte im Hotel Erbprinz, wo er Tagebuch führte.
Um eins erheben sich Scheidemann und seine Leute und wollen gehen. Ich rufe ihnen zu, dass das nicht freundlich von der Regierung sei, uns schutzlos allein zu lassen, worauf Scheidemann den Pelz wieder auszieht und erklärt, wenn wir noch eine gute Flasche zusammen trinken wollten, bliebe er. Mit ihm bleiben Wels und Rauscher, der stark angesäuselt ist und nur von Zeit zu Zeit ruft, »Wels, Bluthund, nimm deine blutbefleckten Hände vom Tisch!« Spreche mit Scheidemann über die Lage. Er ist ziemlich pessimistisch, glaubt an eine neue spartakistische Bewegung.
Für Wochen und Monate ist Weimar im Ausnahmezustand. Militärisch abgeriegelt, während in Berlin die Aufstände der Spartakisten blutig niedergeschlagen werden. Die Nationalversammlung bringt nach langem Ringen eine demokratische Verfassung auf den Weg. Tag zum letzten Mal im August 1919, bevor wieder provinzieller Alltag in Weimar einkehrt. Immerhin ist die Stadt wieder Regierungssitz für das neue Land Thüringen. Die 20er Jahre bringen nach Krisen und Inflation endlich auch einen Aufschwung. Karl Vetter erweitert sein Hotel, verbessert fortwährend Ausstattung und Komfort. Die Zimmer stattet er mit Seidentapeten und Originalkunstwerken aus, die Bäder mit Bidets und elektrischen Handtuchtrocknern. Der Verband der Thüringer Hoteliers wählt ihn zum ersten Vorsitzenden und auch in der örtlichen Freimaurerloge, in der schon Goethe als Logenbruder verkehrte, ist er Mitglied. Die Lokalpresse würdigt ihn als investitionsfreudigen Unternehmer.
Auf dem Gartengrundstück sind neue geräumige Garagen geschaffen worden. Die Neubauten dieses Jahres haben allein hiesigen Handwerkern in ca. 15.000 Arbeitsstunden Beschäftigung gegeben. Man darf wohl annehmen, dass die mit vieler Mühe und großen Geldopfern geschaffenen Verbesserungen dem Hotel selbst und allen am Fremdenverkehr interessierten Kreisen Weimars reichen Erfolg bringen mögen.
Gerhard Hauptmann, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Anatole France, Wilhelm Furtwängler, Gret Palucka, Ricarda Huch, Herbert George Wells, Julian Green, Johannes R. Becher, Max Reinhardt, Aristide Maillol, Ferdinand Sauerbruch.
Im Erbprinzen sind eigentlich alle abgestiegen, die wussten, was gut ist. Das kulturelle Berlin der 20er Jahre ist hier gemeldet. Künstler, Musiker, Literaten, Schauspieler. Es gibt also ein gut geführtes Gästebuch mit einer unendlich lange Liste.
Bernd Mende ist Architekt und Denkmalschützer. Als Experte für die Geschichte Weimars leitete er die erfolgreiche Bewerbung der Stadt um den UNESCO-Weltkulturerbe-Status.
Der Erbprinz hatte schon seine Geschichte vorher. Schiller, Goethe, Wieland, Karl August gehören alle dazu. Eigentlich das kulturell bedeutendste Haus, wenn man von den Schlössern und Dichterhäusern absieht, in der ganzen Stadt Weimar.
Die Straßen wimmeln heute Nachmittag von Hakenkreuzlern in grauen Joppen und grauen Stürmern mit Hakenkreuz- und Stahlhelmabzeichen. Je mehr man von ihnen sieht, umso mehr verstärkt sich der Eindruck, dass die meisten heruntergekommener Mittelstand sind.
Im Juli 1926 beobachtet Harry Graf Kessler in Weimar den zweiten Reichsparteitag der NSDAP. Hitler, aus der Festungshaft entlassen, darf in Bayern nicht öffentlich reden. Doch in Thüringen agiert seine Partei legal. Sein Domizil ist das Haus Elefant am Markt, vor dem seine Anhänger aufmarschieren. 7000 sind in der Stadt und zelebrieren ihren Führerkult. Hitler gibt sich volksnah, lässt sich Brotsuppe servieren und freundet sich mit seinem Gastgeber, dem Elefantenwirt, an.
Die Hakenkreuztruppen bilden ein Karree. Die Mitte des Platzes bleibt leer. Nach beendetem Aufmarsch verschwinden die Fahnen und erscheinen nach einigen Minuten wieder auf dem Balkon des Nationaltheaters. Das ist das Wesentliche, der ernste Sinn dieser theatralischen Schaustellung, eine öffentliche Verschwörung zum Zwecke eines Staatsstreiches.
Zwei Jahre später, im Oktober 1928, steht das Hotel Elefant zum Verkauf. Paul Leutert, der kinderlose Wirt und Besitzer, möchte das über 300 Jahre alte Haus veräußern. Karl Vetter meldet Interesse an und besichtigt das Nachbarhotel als potenzieller Käufer. In einem Bericht an die Hotel-Treuhandgenossenschaft bittet er um eine Taxierung und beschreibt sein Vorhaben.
Es müsste natürlich in den ersten Jahren sehr viel zur Modernisierung des Elefanten geschehen. Wie aus dem Bericht ersichtlich, ist fließendes Wasser noch nicht vorhanden. Im ersten und zweiten Stock je ein Badezimmer, im gesamten Erdgeschoss keine einzige Toilette. Ich könnte durch ein Vereinigen der beiden Gärten noch mehr Garagen anlegen und könnte eventuell mit der Zeit mit einer Küche auskommen.
Weil sich beide Hoteliers nicht einig werden können, kommt der Kauf nicht zustande. Paul Leutert, Hitler-Vertrauter und Mitglied der NSDAP, wird bald schon ganz andere Interessenten für sein Haus finden. Im Jahr 1929 macht der Historiker Karl Bechstein eine Entdeckung. Er kann den bis dato unbekannten Wohnsitz von Johann Sebastian Bach in Weimar nachweisen. Es stellt sich heraus, dass der Komponist am Markt wohnte, in dem Haus, das später mit dem Gasthof Erbprinz vereinigt wurde und dessen Originalmauern, Treppenhäuser und Keller sich noch hinter der Hotelfassade verbergen. Hotelier Karl Vetter kann an einen weiteren großen Künstler erinnern. Er gibt eine Gedenktafel in Auftrag und lässt sie feierlich an der Außenfassade anbringen. Erstmals überhaupt ist nun auch ein Wohnsitz Bachs bekannt, noch dazu einer, an dem auch seine Söhne Friedemann und Karl Philipp Emanuel geboren wurden.
Das Weimarer Oeuvre sind die Kantaten. Und selbst da sieht man, wie unglaublich experimentierfreudig Bach war. Teilweise noch auch Elemente des 17. Jahrhunderts verarbeitet hat, aber auch schon sich die neuen Kantatentraditionen geöffnet hat. Das war auch etwas, was hier im Hof sehr gepflegt wurde.
Professor Alexander Grychtulik ist Cembalist und Experte für die Musik des Barock. Er hat zur Wirkungsgeschichte des frühen Bach in Weimar und auch zur Baugeschichte von dessen Wohnhaus geforscht.
Der Ort, wo Bachs Haus stand, ist ja eigentlich mit dieser Gedenkplatte immer schon im öffentlichen Bewusstsein gewesen. Und für mich, als ich hier studiert hatte damals, ich habe ja Architektur und Musik studiert, hat sich es einfach immer wieder ergeben, dass diese Themen sich dann berührt haben. Aus dieser Berührung ist dann halt auch dieses neue Bachhaus-Projekt entstanden mit all den Forschungsarbeiten.
Der Schauspieler Heinrich George trägt sich im März 1932 als Götz von Berlichingen in das Gästebuch des Hotel Erbprinz ein. Er ist der bekannteste Mime des Landes. Die Festwoche zu Goethes 100. Todestag ist ein Großereignis und ein Politikum. Thomas Mann spricht in Weimar und der amtierende Reichskanzler Heinrich Brüning kommt zur Gedenkfeier. Der Regierungschef von der katholischen Zentrumspartei steht unter Polizeischutz, denn in der Stadt ist er nicht sicher vor gewalttätigen Demonstranten. Die militanten Fußtruppen der NSDAP schüren Putschstimmung. Repräsentanten der Republik sind ihnen genauso verhasst wie Thomas Mann und die Goethe-Gesellschaft, deren Feiern sie boykottieren. Kanzler Brüning erhält als einer der ersten die neu gestiftete Goethe-Medaille und logiert im Hotel Erbprinz, wo auch der französische, der dänische und der sowjetische Botschafter eingecheckt haben. Sein Hotelier ist selbst Mitglied in der Goethe-Gesellschaft.
Sehr geehrter Herr Vetter, für die mir durch Übersendung der Goethe-Gedenkblätter erwiesene Aufmerksamkeit, der Sie eine eigenhändige Widmung beifügten, spreche ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank aus. Ich habe das Buch gern entgegengenommen.
Diese Zeilen richtet Brüning am 13. April aus der Reichskanzlei an Karl Vetter. Noch am selben Tag verfügt er per Notverordnung ein Verbot der SA. Es ist das letzte wehrhafte Aufbäumen der Demokratie. Schon Wochen später muss Brüning zurücktreten und die SA darf wieder marschieren. Im Jahr 1933 verkauft Elefantenwirt Paul Leutert sein Hotel an einen NS-Verein, dem Gauleiter Fritz Saukel vorsteht. In Hitlers Lieblingsherberge finden nun sogenannte Tafelrunden statt, wie eine grausige Parodie der Tradition aus der Goethezeit. Auch in Karl Vetters Gästebuch ist der Epochenbruch ablesbar. Noch im Herbst 32 trägt sich Konrad Adenauer ein. Kurze Zeit später muss er als amtierender Kölner Oberbürgermeister sein Leben vor einem Mob in Sicherheit bringen. Anstatt demokratischer Politiker ist im Erbprinz nun wieder alter Adel zu Gast. Diplomaten und Herrscher späterer Bündnispartner wie Rumänien, Finnland oder Japan. Statt progressiver Köpfe übernachten Ufersterne und vom NS-Regime begünstigte Künstler.
Wir geloben Ihnen, in dieser Stunde diesem Grundsatz treu zu bleiben. Und nun noch einmal recht herzlich willkommen in Thüringen.
Der Führer dankt auch dem thüringischen Ministerpräsidenten. Der Führer spricht.
Mein lieber Parteigenosse Saukel, ich danke Ihnen für Ihre Begrüßung.
Weimar gehört zu Hitlers erklärten Lieblingsstädten, mit der er, wie er selbst sagt, noch viel vorhat. Der symbolträchtige Ort, wo der Aufstieg der NSDAP zur Macht begann, soll nun zu einer Mustergau-Hauptstadt umgestaltet werden. Baupläne sehen den Abriss von mehr als 150 Häusern in der Altstadt vor, darunter auch das Haus Elefant und seine Nachbarn. Nach den Entwürfen, die eng mit Hitler abgestimmt sind, soll am Markt ein großes Hotel entstehen, mit dem Verein Elefant als Bauherr.
Mein Großvater war ja auch Freimaurer. Solche Leute wurden ja auch verfolgt als Andersdenkende. Und der alte Elefant war ein kleines, uraltes Haus und war sehr einfach in der Einrichtung. Und deswegen sollten natürlich die Parteigenossen, die Oberen, was Besseres kriegen und wollten ihm den Erbprinz. Und hat ihm mein Großvater gesagt, nee, der Hitler kommt mir nicht ins Haus.
Eine Haltung, für die der Hotelier teuer bezahlen muss. Im Januar 1935 wird Karl Vetter verhaftet und in das Justizgebäude Watzmannstraße verbracht. Ein Gefängnis mit Hinrichtungsstätte und eine Terrorzentrale der Nazis.
Das war in diesem berühmt-berüchtigten Gebäude. Da saß er ein und ist ihm da auch zu Tode gekommen.
Der fadenscheinige Vorwurf für die Verhaftung lautet auf Unzucht laut Paragraf 175. Ausgerechnet der Paragraph, gegen den die Psychoanalytiker auf ihrem Kongress im Hotel Erbprinz schon 1911 angingen und den die neuen Machthaber nun für ihre Erpressung benutzen. Versuche, den Verhafteten auf Kaution freizubekommen, scheitern. Vetters Rechtsanwalt äußert gegenüber der Familie, dass es ganz andere Gründe für die Haft gibt.
Mein Großvater hat noch ein Testament gemacht im Januar 35. Die wollten das Grundstück, die hätten die fertig gemacht. Dann wäre ein großartiger Prozess gekommen. Das wäre natürlich dann gesellschaftlicher Ruin auch gewesen. Und so.
Die Familie erhält ein Schreiben, in dem der Tod mitgeteilt wird, ohne Nennung der Ursache. Karl Vetters Sohn Wolfgang trägt nun über Nacht die Verantwortung für den Hotelbetrieb. Und auch er wird zur Vernehmung einbestellt.
Mein Vater ist ja auch nächtelang von der Gestapo verhört worden und bedrängt worden, sein Hotel zu verkaufen. Und die haben ihn auch gedroht, wir machen den Laden dicht. Und er hat das eben durchgestanden.
Wolfgang Vetter unterschreibt, unter Druck gesetzt, einen Vertrag mit dem NS-Verein. Er verkauft mehrere hundert Quadratmeter seines Grundstücks und verpflichtet sich zu einem Lückenschluss der Fassade unter baulicher Federführung des Verein Elefant.
Meine Eltern sagten immer, ihr Schlafzimmer war Kopf an Kopf mit dem Führer, so ungefähr. Ist ja makaber.
Beide Hotels stehen nun Wand an Wand. Die Privaträume der Familie Vetter grenzen direkt an die Hitler-Suite im ersten Stock des Elefant, die dem Diktator vorbehalten ist. Im neuen Elefant zieht das Tagungsbüro der Weimarer Dichtertreffen ein, einer Schriftstellertagung für NS-konforme Literatur. Nebenan im Erbprinz wird das humanistische und kulturelle Erbe in Ehren gehalten. Auch Wolfgang Vetter ist im Hotelfach bestens ausgebildet. Nach dem Zwangsverkauf baut er eine neue Empfangshalle mit Lichtkuppel. Und im Gebäudeteil, wo einst Bach lebte, eröffnet er ein zweites Restaurant, die Bachstube, eingerichtet im Stil des Frühbarock. Zu Kriegsbeginn 1939 beschäftigt er über 30 Angestellte und darf das Hotel als Wehrdienstuntauglicher weiterführen. Was sich auf dem Weimarer Ettersberg abspielt, erfährt der Hotelier von seinem Nachtportier Herrn Götting, einem aus dem Konzentrationslager entlassenen KPD-Mitglied.
Als Kommunist wollte ihn keiner einstellen und mein Vater hat ihn eben eingestellt und sie haben sich über Sachen unterhalten, die normalerweise hätte es den Kopf gekostet, sich so frei über die Geschehnisse zu unterhalten.
Fünf Kriegsjahre lang bleibt Weimar von Bomben verschont. Am 9. Februar 1945 dann ein Angriff auf das Stadtzentrum. Es ist mittags und die Angestellten decken gerade das Tischsilber ein, als es Alarm gibt. Der Hotelier flüchtet mit seiner Frau, seinen Gästen und Angestellten in den Gewölbekeller.
Ein fürchterliches Poltern, als wenn ein Möbelwagen vom Dach käme. Am schlimmsten war der Lehmstaub, der wie eine gelbe Wolke in den Keller eindrang. Natürlich ging sofort die Schreierei los. Es brennt, was Gott sei Dank nicht der Fall war.
Ein Volltreffer zerstört große Teile des Hotels. Die Menschen im Keller haben Glück. In einem Brief schildert Wolfgang Vetter wenige Tage später die Zerstörungen.
Ein Blick von außen brachte leider die Gewissheit, dass das eigentliche Bachhaus vollkommen hin ist. Und zwar restlos. Das Menzel-, Napoleon- und Schillerzimmer sind mehr oder weniger auch hin. Unser Markt hat besonders viel abbekommen. Leider natürlich gerade die schönsten Gebäude. Haupthaus des Goethe-Nationalmuseums stark beschädigt, das Theater ausgebrannt. Herderkirche, das Schiff zerstört. Goldener Adler und Bartels Haus ausgebrannt. Unser Nachbar ist vollkommen unversehrt.
Der Nachbar, das Hotel Elefant, übersteht schadlos das Bombardement. Beim Beseitigen der Trümmer ringsum werden Häftlinge aus dem KZ Buchenwald eingesetzt.
Die Hotelhalle, und als man also reinging, diese große eine Tür mit Glas drin, dann war so ein Windfang und dann schon mit einem roten Kokosläufer und in linker Hand eben die Portierloge, die Telefonanlage, alles so Stecktelefon noch.
Ich bin da, glaube ich, das erste Mal in dieses Hotel reingegangen. Dieses kleine Mädchen, was ich war.
Heike Brömel, Jahrgang 1948, erinnert sich an einen privaten Kindergeburtstag.
Und links ein Portier mit Schlüsseln. Wir haben zu Hause nicht unter der Welle gewohnt, aber das ist schon vornehm gewesen. Und da mussten wir dann schnell durch und dann sind wir ganz langen Gang hinter, Ewigkeit für mich, über einen roten Teppich natürlich. Und rechts in die Wohnung rein. An den Kindergeburtstag selber kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Eigentlich nur dieses Eintreten in die Halle, diese Befreiung, diese Größe.
Und wir haben entweder im Hotelgarten gespielt oder in der Wohnung natürlich auch oder manchmal auch ein bisschen im Saal rumgeflitzt und so. Oder in der Küche rumlaufen, all solche Sachen. Also mein Vater hatte auch eine Schallplattensammlung, Jazz, also Schellackplatten, eine Musiktruhe. Da haben wir als Kinder immer vorgehockt.
Karl Vetter wurde 1949 geboren. Kurz nach Gründung der DDR durften seine Eltern das teilweise zerstörte Haus wieder als Privathotel öffnen. Zuvor war es von der US Army und der Roten Armee als Offiziersunterkunft genutzt worden. Anschließend noch als SED-Regierungshotel des Landes Thüringen.
Polizeiverfügung. Betreff Entfernung reaktionärer, nationalistischer und militaristischer Bezeichnungen. Laut oben angegebenem Betreff werden Sie hiermit aufgefordert, Ihr Hotel, welches bisher unter dem Namen Hotel Erbprinz geführt wurde, innerhalb von 5 Tagen umzubenennen, sowie die alten Schriftzeichen zu entfernen.
Der neue Staat bestimmt nun die Preise und die Warenzuteilung, weshalb das Parkhotel, wie es jetzt heißt, nur noch als Hotel Garni geführt werden kann. Übernachtung im erhaltenen Gebäudeflügel und Frühstück in der Bachstube. Obwohl der Service bescheiden ist, kommen die Kenner Weimars nach wie vor gern.
Und Professor Wachsmuth aus Berlin und Professor Beutler aus Frankfurt, jahrzehntelange Leiter des Goethe-Museums in Frankfurt. Das war ein sehr netter. Und Professor Matthä aus Erlangen, der hatte sich vor allem mit der Farbenlehre Goethes auseinandergesetzt. Wie gesagt, mein Vater war sehr belesen und war ja auch selber Mitglied der Goethe-Gesellschaft.
Meine Damen und Herren, mit 75 Jahren sagte Goethe zu Eckermann: Ich habe den großen Vorteil, dass ich zu einer Zeit geboren wurde, wo die größten Weltbegebenheiten an die Tagesordnung kamen.
Mitte der 50er Jahre kommt Thomas Mann als Staatsgast nach Weimar. Der Dichter ist der Stadt zugetan. Noch vor dem Krieg hatte er einen Goethe-Roman verfasst, Lotte in Weimar, dessen Handlung im alten Hotel Elefant spielt. Die DDR kämpft um die Gunst des Autors und um seinen literarischen Nachlass. Möglichst jeder Wunsch soll erfüllt werden, auch der, ihm im Elefanten ein Zimmer zu reservieren. Obwohl das Haus nur noch als Studentenwohnheim diente, wird eilig eine Wiedereröffnung als Hotel vorangetrieben. Am 16. Mai 1955 trägt sich Thomas Mann als allererster Besucher in das Gästebuch des neu eröffneten HU Hotel Elefant ein.
Wie überall begingen die Werktätigen ihren Feiertag, den Geburtstag unserer Republik, mit neuen Arbeitstaten.
Für die Familie Vetter wird es immer schwerer, unter DDR-Bedingungen zu bestehen. Privatbetriebe werden benachteiligt, um sie in den Konkurs zu treiben. Als die Situation aussichtslos wird, fassen die Vetters einen schweren Entschluss.
Hamburger Abendblatt, 1. September 1960. Das letzte noch in Privatbesitz befindliche Hotel Weimars, das weltbekannte Parkhotel Erbprinz, ist jetzt in die Verwaltung der HO übergegangen. Der Besitzer des Hauses, Vetter, hatte die immer aufs Neue geforderte Aufnahme einer Staatsbeteiligung abgelehnt und ist kürzlich mit seiner Familie nach West-Berlin geflohen.
Wie mein Vater plötzlich in Hamburg da auftaucht und das ist irgendwas Komisches. Und wie er dann sagt, ja, wir gehen nicht zurück. Puh, das war schon was. Ja, das vergesse ich nie.
Der Neustart ist hart. Um die Flucht nicht zu gefährden, mussten die Vetters ihren gesamten Besitz zurücklassen. Wichtige Dokumente und die Gästebücher haben sie vorher versteckt. Es dauert Jahre, bis Wolfgang Vetter wieder eine adäquate Stellung innehat. Sein Hotel wird er nie wieder betreten können. In den 1960er Jahren verwaltet und betreibt die staatliche Handelsorganisation das von der Familie Vetter aufgegebene Hotel, unterlässt aber die dringend notwendige Sanierung. Gegen Ende des Jahrzehntes muss das Parkhotel aus technischen Gründen für den Gästeverkehr geschlossen werden. Das Traditionshaus, voller historischer Artefakte, Antiquitäten und Kunstgegenstände, steht nun leer und verfällt.
Originalmöbel von Liszt und Originalfotos und sein Tafelklavier und die ganze Einrichtung eben, ne, mit Damasttapeten und mit Mahagoni-Wandschränke.
Das Parkhotel mit sozusagen dem Glanz dieser bürgerlichen Zeit und der Weimarer Republik.
Beate Rösler arbeitet lange in der Generaldirektion der Staatlichen Museen zu Berlin. 1967 begann sie eine Ausbildung im Interhotel Elefant und durfte eine Zeit lang im leerstehenden Nachbarbau wohnen.
Da stand eben dieses Instrument und irgendwie ein Sessel, noch so ein Sekretär oder sowas. Ich denke, wenn man vorbeigegangen ist, hat man eine Büste gesehen. Also deshalb war das auch klar, dass das zu List gehörte.
Beate Rösler und ihre Ausbildungskollegin haben freie Wahl und dürfen sich eines der historischen Gästezimmer aussuchen.
Und dann haben wir eben diese fürstliche Suite genommen. Die hatte dann aber den Nachteil, das stellte sich später heraus, dass es dann durchgetropft hat. Und dann musste man das Bett verschieben. Und manchmal hat man dann gehört, wie das nachts tropft. Das ist eben nicht repariert worden.
1971 kommt Erich Honecker an die Macht und fährt einen harten Kurs gegen das Privateigentum. Die letzten Familienbetriebe, etwa 11.000, werden enteignet. Darunter auch das Parkhotel. Gegenstände von musealem Wert aus der Bachstube, dem Listzimmer oder der Hotelhalle gehen an die Weimarer Kunstsammlungen über. Ein großer Teil des Inventars aber wandert in die Hände von staatlichen Devisenbeschaffern.
Herr Falsch war eine Weimarer Legende, ein Händler in Weimar mit alten Möbeln. Also gute Beziehung zum DDR-Außenhandel unterhalten haben. Die kam dann immer und haben gute Möbel von Herrn Falsch abgeholt zum devisenträchtigen Verkauf nach dem Westen.
Bernhard Hecker war Lokaljournalist in Weimar. Schon zu DDR-Zeiten schrieb er über das Hotel Erprinz, alias Parkhotel, und recherchierte dabei auch über seinen Ausverkauf mit Spuren zur berüchtigten Abteilung COCO, kommerzielle Koordinierung.
Das bedeutet natürlich, dass die sogenannte Firma rechtzeitig ihre Hand auf den Kostbarkeiten hatte. Das war damals nicht so danach zu recherchieren. Denn dann hätte sich die sogenannte Firma auch für mich interessiert.
Bei einer Begehung entdeckt Bernhard Hecker weitere Gästebücher, die seit Jahrzehnten in der Rezeption liegen. Die Räume sind verwüstet, voller Bauschutt. An einer Wand findet er Spuren von Schießübungen. Leerstand und Vandalismus, Diebstahl und Zweckentfremdung haben aus dem einstigen Hotel eine Ruine werden lassen. Leider normal in der späten DDR, wo die Innenstädte verfallen und der Wohnungsbau Vorrang hat. Doch Weimar ist ein baupolitischer Sonderfall. Die Stadt gilt als kulturelles Schaufenster und Mitte der 80er Jahre wird die zerbombte Nordseite des Marktes originalgetreu restauriert. Und auch für die gegenüberliegende Seite mit beiden Hotels gibt es konkrete Pläne.
Nach bereits geführten Gesprächen mit dem Oberbürgermeister bekennt sich Interhotel zum Wiederaufbau des Parkhotels. Es wird zielstrebig verfolgt, den Wiederaufbau im Zeitraum 91 bis 95 zu realisieren. Maßnahmen zum Abriss und Sicherung sind zwingend erforderlich.
Vertreter des Denkmalschutzes fordern einen Erhalt der Bausubstanz. Doch sie können sich im Gremium nicht durchsetzen. Zu teuer. Und so entscheidet ein Machtwort von SED-Bezirkschef Müller über einen Abriss.
Da wurde nicht gefragt. Also das wurde dann ausgehandelt zwischen Oberbürgermeister, der dann seinen Betrieben den Auftrag gab und aber man hätte, wenn man gewollt hätte, mit dieser Viertelmillion Abrisskosten, hätte man eine Sicherung durchführen können.
Bernd Mende saß mit am Tisch in der entscheidenden Sitzung, hatte aber als Vertreter der Abteilung Kultur wenig Einfluss. Im Jahr 1989 ist er von seinem Bürofenster aus Augenzeuge des Abrisses, bei dem noch Türen und Stuckelemente für einen Wiederaufbau eingelagert werden. Doch zum Baubeginn kommt es nicht mehr. 1991 möchte Jutta Vetter, die Witwe des letzten Hoteliers, von der Treuhand das zurück, was vom enteigneten Besitz übrig ist. Das Hotelgrundstück mit einem Restgebäude und die wenigen im Museum eingelagerten Möbel und Kunstgegenstände. Doch für Rückübertragungen gilt ein neues Gesetz. Nur wer investieren kann, bekommt seine Liegenschaft wieder. Wer nicht, wie Jutta Vetter, braucht einen Investor im Hintergrund. Eine Baugesellschaft aus dem Westen bekommt den Zuschlag, weil sie verspricht, das Hotel Erprinz wieder zu errichten. Jutta Vetter ahnt nicht, dass der gleiche Investor auch das Hotel Elefant kaufen wird. Beide Grundstücke gelangen in eine Hand. Mehr als 30 Jahre nach der Wende haben die Eigentümer mehrfach gewechselt. Das Areal ist aber immer noch unbebaut. Touristen werden von einer Orgelinstallation vor der Mauer angelockt. Wenn sie auf ein Pedal treten, erklingt Bach.
Ja, der Parkplatz an der Stelle ist, glaube ich, wir sind uns da, glaube ich, alle einig, dass der kein Schmuckstück für die Stadt Weimar ist an der Stelle. Ich glaube, es ist logisch, dass dieser Ort in Weimar anders genutzt werden kann und schöner genutzt werden kann, als er jetzt ist.
Professor Myriam Eichberger leitet den Verein Bach in Weimar, der sich für eine Wiederbebauung stark macht. Ihre Vision, für die es viel Unterstützung gibt, ist ein öffentliches Bach-Zentrum, genau an der Stelle, wo der Komponist wohnte.
Mich interessiert, dass das eben ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte ist. Das ist ja unstreitbar.
Karl Vetter befürchtet, dass dort, wo heute noch eine denkmalgeschützte Wand vom Hotel Erbprinz steht, bald nichts mehr an dessen Existenz erinnern und dass die wahre Geschichte des Ortes durch bauliche Fakten verdrängt wird.
Es wird eben negiert, ganz bewusst verschwiegen, verfälscht. Ich habe das Gefühl, keiner wagt auch mehr richtig, da sich zu äußern. Selbst Leute, die sehr bekannt sind.
Ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, ein heiliger Ort, dann komme ich ins Katholische. Aber es ist sowas. Ich kann nicht sagen, ich mache da jetzt eine Betonplatte.
Auch Denkmalschützer Bernd Mende engagiert sich für das Bach-Zentrum, fordert aber eine architektonische Lösung, die eine Erinnerung an das ehemalige Hotel Erbprinz integriert.
Es ist kein Problem, dem Ganzen wieder die klassizistische Fassade zu geben von 1803 und dahinter das, was nötig ist, neu zu bauen. Das muss nicht bei jedem Haus sein, aber bei diesem möchte ich Respekt vor der Geschichte sehen.
Ich meine, wir befinden uns hier mitten im Weltkulturerbe. Mit Sicherheit muss es ein Gebäude sein, ganz egal, ob man jetzt in Richtung einer Rekonstruktion denkt oder in Richtung einer völlig modernen Realisation, das diesen Ort nicht kaputt macht, das diesen Geist bewahrt. Also wir können viel wollen und wünschen. Der Eigentümer ist da nun mal der ausschlaggebende Part, das ist klar. Und natürlich auch die Stadt Weimar.
Wand an Wand zum Elefant. Weimars verschwundenes Hotel zum Erbprinz. Feature von Jörg Wunderlich. Es sprachen Petra Hartung, Hans-Henrik Wöhler und Lutz Harder. Redaktion Tobias Barth. Ton André Lühr. Schnitt Steffen Brosig. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Andreas Meinetzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.